Schön, euch zu sehen. Lieber Bruder Jakobus, ich habe ganz schön mit dem lieben Bruder in den letzten Wochen zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr über seine Botschaft auch noch nachgedacht habt. Denkt an die Predigten von Hajo, von Christina, von Frank. Vielleicht habt ihr sogar noch mal nachgelesen. Und ich hatte zu tun, mit der Art und Weise. Ich fand es so derb. Und das ist ein neuer Zugang für mich, dass Jakobus, also ein Berliner, gewesen sein könnte. Okay, das gibt nochmal einen kulturellen Zugang. Ihr Ehebrecherin, ihr mordet, weint und klagt. Eure Halbherzigkeit, euer Versuch, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, ist Feindschaft mit Gott. Also, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie predige ich denn das? Vor allen Dingen, wenn ich auch an euch dachte. Ich schätze das so, wenn ich in Berlin-Lankwitz bin, dass ich wahrnehme, es ist so eine Aufmerksamkeit gegenüber Gottes Wort da. Und eine Freude zu hören, und das schätze ich ungemein. Und diese Worte, da musste ich eher an was anderes lesen, was ich gedacht und gelesen habe, gewaltfreie Kommunikation. So, und dauernd kam mir dann in den Sinn, wie kriege ich denn das jetzt zusammen? Wie predige ich das? Und ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr Jakobus gelesen und darüber nachgedacht habt. Ich hatte etwas vor Augen, woran ich denken musste. So, also, ihr seht es. Ein Vorschlaghammer. Ein schönes Gerät und sehr wirksam. Und bei der Frage, wie predige ich das, dachte ich an so manches kleine harmlose Schaf. Und ich sehe geradezu diesen Vorschlaghammer, wie er sich erhebt über diesen kleinen harmlosen Schafen um mich her, die vielleicht ein bisschen ängstlich noch gucken. Und dann sehe ich diesen Vorschlaghammer. Und Jakobus sagt, ach, Andreas, was denkst du von mir? Was denkst du über das Wort Gottes? Dieses Wort, das wie ein Hammer ist, das kann für den armen und harmlosen Bedürftigen eher die Grundlage sein, auf der er steht. Du darfst ganz ruhig sein. Also Jakobus hat offensichtlich eine Liebe zu diesen bedürftigen Schafen, den Kleinen. Er stellt sie eher noch darauf. Ja, aber dann denke ich als Imker so auch an so ein Honigrähmchen. Und hier ist es, es gibt manchmal auch so Personen, die sind so ein bisschen aus der Fassung geraten, wisst ihr? So, ein bisschen aus dem Rahmen gefallen. So schief, und da sind auch so Nägelchen hier. Ne? So, und jetzt denke ich wieder, ja, da muss man was richten dran. Also, allerdings sagt Jakobus, nein, nein. Schau mal. Man kann das auch ganz differenziert machen. Also, wofür ist denn der Vorschlaghammer? Im guten Haus habe ich etwas gelernt, bei Renovierung ist der sehr gut geeignet. Wenn ich mir vorstelle, dass sich da so bestimmte starke Wände gegen das Licht einfach nicht reinlassen, dann ist es nicht vorteilhaft, bei diesen Wänden damit zu beginnen. sondern manchmal sind die Wände so starr und kräftig, da braucht es dann was Massives. Ich denke an so betonierte Stolzklumpen. Weißt du, die sind da einfach so richtig fest, die sich nicht rühren. Oder noch was anderes, außer Stolzklumpen und Wänden, die sich gegen das Licht stellen. Wisst ihr, man kann damit auch Flöcke in den Boden treiben und die kriegen dann richtig einen auf den Kopf, damit man ein ganzes großes Festzelt daran festmachen kann. Manche Leute haben ganz schön was zu ertragen, damit sie anderen Halt geben. Und es gibt manchmal noch eine andere Größenordnung, wo man auch einen Vorschlaghammer benutzt. Ich glaube, sowas wurde verwendet am Kreuz. Deswegen habe ich auch schon die Ärmel hochgekrempelt. Also, wir haben das Rähmchen, manchmal reicht ein kleines Hämmerchen. Jakobus kann ganz gut differenzieren. Er sieht ganz verschiedene Haltungen in der Christenheit und er sieht etwas, aber auch, was sich verbreitet hat an Haltungen, was sich normalisiert hat, was er immer wieder antritt, und er leidet unter bestimmten Dingen, die er sieht. Er hat eine Befürchtung, geradezu eine Angst um Geschwister, zum Beispiel eine gewisse Art von Überheblichkeit und Stolz, den er antrifft. Ein Faktor von Reichtum, wo der Reichtum nicht mehr Mittel ist, um was Gutes damit zu bewirken, sondern wo der Reichtum zum Zweck wird. Also es geht darum, möglichst viel anzusammeln. Da hat er offensichtlich eine richtige Befürchtung. Er fürchtet um Menschen, die in ihrem Leben auf zwei Hochzeiten tanzen wollen. Wir würden vielleicht von einer gespaltenen Identität sprechen. Und wo er sagt, das klappt nicht. Es gibt ja wirklich Haltung und Herzen, die sind härter als der Stein. Mich hat das an ein Lied von Kay Gaunt erinnert, um Jericho ging es da. Und wie manchmal Verbitterung und Unversöhnlichkeit so hart geworden sind, dass manchmal eine ganze Gruppe von Christen wie drumherum zieht und betet und spricht, dass sich das endlich löst. Und dann sprengt es diese harten Mauern auf einmal in zwei und die Mauern fallen ein. Das ist, als wenn Gott selbst so manche Städte wie Jericho einfallen lässt. Ich bin in verschiedenen Gemeinden, in denen ich war, auch auf ein Phänomen getroffen. Ich nenne das mal Sandsack-Christen. Also Sandsack. Damit meine ich, also du kannst predigen, was du willst, es bewegt nichts. Also bleibt immer so. Also prallt alles ab, rührt nichts. Das Beste, was passieren kann, ist, wenn es unterhaltsam war. Und ich habe mich schon überlegt, liegt das vielleicht auch an der Art und Weise, wie ich vielleicht predige? Bräuchte es vielleicht manchmal so eine Schocktherapie wie den Jakobus? Ich meine, ich hatte euch mal erzählt, ne, in der Therapie, in der ich war, als es um meine Depressionen ging, da hat ja der Cheftherapeut in der Abschlusssitzung, ich dachte, ich bin ja der freundlichste von allen. Habe ich natürlich nicht gedacht, aber ich habe mich so verhalten. Und dann sagt der Cheftherapeut jetzt zu mir damals, Andreas Hinz, Sie Honigschleimer. Sie kleistern über jeden Konflikt gleich Ihren Frieden, bevor der überhaupt mal angesprochen werden kann. Das war meine Jakobus-Therapie, der Schockmoment, wo ich zornig wurde, aber die Chance hatte, darüber nachzudenken. Und ich habe jede Menge Einsichten gewonnen damals. Dass ich hauptsächlich versuche, Konfrontationen und Konflikten aus dem Weg zu gehen.
Und da ich sie spüre vor den ganzen anderen, kommen die erst gar nicht.
Falsch.
Also, ist manchmal doch Konfrontation das Bessere? Ich habe da diesen merkwürdigen Schlusssatz vom Jakobus gelesen und habe überlegt, ob das nicht auch eine Antwort ist, warum der Jakobus einen Vorschlaghammer benutzt. Dort heißt es, meine lieben Brüder und Schwestern, der allerletzte Satz im Jakobusbrief: Wer einen unter euch, der von der Wahrheit abgeirrt ist, zur Umkehr bewegt, darf wissen, wer einen Sünder auf seinem Irrweg zur Umkehr bewegt, wird dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Das ist ja ein seltsamer Schlusssatz. Das ist doch gar kein Schlusssatz. Allerdings, wenn ich verstehe, dass Jakobus sozusagen wie ein Verständnisschlüssel dahinter hängt und sagt, und jetzt erkläre ich euch, warum ich den Vorschlaghammer benutze. Es geht darum, Geschwister zum Umdenken zu bringen. Sie in mancher Hinsicht zu schocken und zu erschüttern, dass sie aus dieser Selbstsicherheit, aus diesen Selbstrechtfertigungen rauskommen und anfangen, nochmal neu nachzudenken. Und wenn sie dahin kommen, umzudenken und umzukehren, dann habe ich sie gerettet. Und das ist es mir wert. Der gesamte Brief ist immer wieder Versuch, Geschwister zur Umkehr zu bewegen. Darum geht es also um nicht weniger als um eine gewisse Lebensgefahr. So ernst ist es also Jakobus. Der ganze Anfang vom Jakobusbrief, der startet ja mit etwas, wo ich gedacht habe, das könnte jetzt auch die Überschrift über dem Ganzen sagen. Da heißt es ja, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Das war für mich auch immer mühsam, das zu lesen. Dann dachte ich, ach nö, freue ich mich gar nicht so dran. Ich finde das so mühsam teilweise. Also, er sagt, nee, seht es als einen Grund zur Freude an, wenn ihr Tests, Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen jeder verschiedenster Art durchmachen müsst. Die sind vielfältig und bei den Leuten unterschiedlich. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Es wird euch an nichts mehr fehlen. Also vollkommen im Sinne von Integrität. Also da wächst eine Reife von einer gespaltenen Identität zu einer integren Person, die vollständig, wahrhaftig ist. Ich musste dran denken, bei diesem Wort mit den Prüfungen der Freude, an die zweite Bundesliga, die hat doch gerade jetzt begonnen. Ihr interessiert euch alle nicht dafür, aber ich habe das irgendwie mitgekriegt, dass also Hertha BSC gespielt hat, zweite Bundesliga, ganz viele Zuschauer, ach, also du kannst ja Fußball spielen im Team und richtig viel Spaß haben. So wie die Profis von Hertha BSC vielleicht auch jetzt in der Sommerpause. Aber wo dieses Team wirklich steht, das zeigt sich erst, wenn die Bundesliga beginnt. Also wenn es hart auf hart geht. Man müsste ja sagen, oh, da ziehen wir uns wieder einige Fouls zu. Wir ziehen sogar ein paar Karten auf uns, also gelbe und rote vielleicht. Das ist so anstrengend. Und vor allen Dingen wissen wir bei jedem Spiel nicht, wie es ausgeht. Ja, und ein guter Trainer versucht jetzt, all diesen Fußballern deutlich zu machen, und genau darauf freut euch. Genau, habt Spaß, dass die Saison losgeht, weil ihr dadurch gewinnt und wir werden als Mannschaft richtig stark werden. Und am Schluss wartet die Meisterschale. Das ist das Ziel. So, das ist die Argumentation von Jakobus. Und wir sind ja nicht nur Profis. Bei uns ist es ja eine ganze Identität als Christen. Wir machen das ja nicht, um Geld zu verdienen mit dem Christsein, sondern wir machen das, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir zu Jesus gehören und ihm nachfolgen und weil wir uns ja wünschen, dass er mehr und mehr Gestalt in uns gewinnt. Also, freut euch über die Tests, freut euch über die Herausforderung, über die Situationen, die Versuchung oder Anfechtung sein können. Sie führen dahin, dass ihr zu integren Persönlichkeiten werden aus der Sicht Gottes. Zwei Aspekte kann man im Blick auf Evangelium so unterscheiden. Nämlich das, was nur Gott tun kann, sollten wir nicht von Menschen verlangen. Und insofern gibt es in vielen Briefen im Neuen Testament ganz ausführlich eine Freude darüber, was Gott tut. Und was wir eben nicht tun brauchen. Das hat er schon getan. So, es gibt aber auch die andere Seite, nämlich, dass wir eben, was Menschen sollen, nicht von Gott erwarten. Es gibt eine Erwartungshaltung von Jesus, von Gott, dass wir auch einen Beitrag haben. Also das, was der Mensch zu tun hat, eben nicht von Gott erwarten. Und das ist der Schwerpunkt, den Jakobus hat. Das, wofür wir einmal Rechenschaft geben werden. So, und den Glauben an Jesus Christus, den setzt Jakobus voraus. Das ist für ihn gar kein Thema. 12, 13 Mal sagt er, liebe Brüder, liebe Schwestern. So, und alles das, was jetzt kommt unter der Überschrift Bewährungsprobe des Glaubens, zum Beispiel Umgang mit Besitz und den Möglichkeiten. Das ist für ihn ein großes Thema. Und das bedeutet Bewährungsprobe, die einen haben davon zu wenig. Und es ist eine Bewährungsprobe des Glaubens, ob du von dem zu wenig, was du an Möglichkeiten hast oder an Unfreiheiten, an Armut, was macht das mit deinem Glauben? An einer Stelle sagt Jakobus, die Armen, die Bedürftigen, die sollen sich freuen, weil sie ganz hohe Würde von Gott bekommen haben. Die sollen sich aufrichten. So, was macht das mit deinem Glauben, wenn du mehr als genug hast? Machst du daran deine Identität fest? Wer was hat, der ist was. Was macht das aus dir? Und offensichtlich hat Jakobus, Jesus auch schon, einen gewissen Vorbehalt, dass er sagt, Wohlstand, und zwar eine Menge davon, die haben eine Wirkung, und zwar eine illusorische Wirkung. So vermeintlich, sie sichern uns ab. Manchmal haben sie auch die Tendenz, dass sie uns überheblich machen. So früher gab es dieses Auto mit eingebauter Vorfahrt. Und wenn man viel Geld hat, dann gibt es manchmal so den Eindruck, da gibt es so ein eingebautes Recht. Mir steht das zu. So, solche Sachen. Diese Gefahr, eben nicht das, den Besitz, den ich habe, als Chance zu nutzen für andere, sondern gegen andere. Sich damit in dieser derben Ausdrucksweise zu mästen mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Geld. Er sagt, mit Vergnügen und Luxus zu mästen. Und dann kommt dieses Wort auf einen Schlachttag hin. Da denke ich an so ein Mastkaninchen. Alles, was Jakobus jetzt anschaut in seinem ganzen Brief, er betrachtet es aus einem speziellen Blickwinkel. Und zwar, um es zu prüfen, abzuwägen, alle Redensweise, alle Verhaltensweise werden vom Ende her angeschaut. Mein Leben. Und zwar im Licht des kommenden Messias. Das Spannende ist, dass er jetzt nicht daraus ein großes Kapitel macht, sondern für die verschiedensten Fragen, die er bewegt, immer so einen kleinen Lichtstrahl dieses kommenden Tages auf die Situation wirft. Das könnt ihr nochmal nachlesen. Den gesamten Brief durch kommen diese kleinen Aspekte, jeweils ein anderer Aspekt auch noch, was das bedeutet, dass Christus wiederkommt als Retter und Richter. Für die einen, werden wir gleich sehen, bedeutet das eine ungeheure Ermutigung. Dieser Blick auf den, der kommt. Und für die anderen bedeutet das eine Infragestellung. Und das zieht sich jetzt durch den ganzen Brief durch. Leben im Licht dieses kommenden Messias. In manchen Versen sind es eben nur diese kleinen Nebensätze, die kleinen Wendungen. Und ich überfliege das nur mal ganz kurz. In jedem Kapitel habe ich nur eins rausgenommen, es sind aber noch mehr. Kapitel 1. Also freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird. Und dann kommt, es wird ihm der Siegeskranz, also die Meisterschale, die wird ihm überreicht, die Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Ungeheure Ermutigung, richtet euch auf diesen Fokus aus. Guck mal, das ist nicht alles umsonst. Kapitel 2. Hat nicht Gott die, welche vor der Welt arm sind, zu Reichen im Glauben und dann kommt's, zu Erben des Reiches Gottes auserwählt. Also ein unfassbar großes und herrliches und nicht vergängliches Erbe, was da kommt. Das ist diese ganz starke Ausrichtung. Unterschätze es nicht. Noch in Kapitel 2. Bei allem Reden, bei allem Tun, prüft einmal, dass ihr einmal nach dem Gesetz der Freiheit beurteilt werdet. Ohne Erbarmen wird der gerichtet, der kein Erbarmen geübt hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Nächster Aspekt, wieder so ein Lichtstrahl. Kapitel 3. Da heißt es, nicht zu viele von euch sollten Lehrer der Gemeinde werden wollen. Wir haben, glaube ich, letzten Sonntag das gehört. Ihr wisst ja, dass wir Lehrer vor Gottes Gericht strenger beurteilt werden als die anderen. Also ich merke in diesen ganzen Aspekten, Jakobus bringt immer wieder nur so kleine, pointierte Nebensätze, weil er davon ausgeht, dass alle Christen Bescheid wissen. Die wissen um das Gericht Gottes und um die Wiederkunft von Jesus Christus. Und ich war mir jetzt gar nicht sicher, also wenn ich jetzt in der Uckermark oder an anderen Orten predige, ob ich das voraussetzen kann heute in Deutschland. Ob das alle Christen noch so präsent haben, dass wir nicht auf das Ende der Welt, sondern auf das Wiederkommen von Jesus Christus zugehen. Und dass nicht alles einfach nur so weiterläuft, sondern dass es ein Gericht gibt. Und dass derjenige, der uns rettet, auch richten wird. Wir kennen das ja, ne? Wir bekennen das ja sozusagen. Ich glaube an Jesus Christus. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Von dort wird er kommen. Ja, ja, genau. Also zu richten die Lebenden und die Toten. Und jetzt musste ich mich hineindenken, das war eine von meinen Mühen. Wenn also über uns Lehrer ein härteres Urteil ergeht, vor allem weil wir mit unserer Rede ja andere beeinflussen, vielleicht sogar manchmal nicht gute Anstöße geben. Jetzt überlege ich natürlich im Blick auf meine Kirche, auf uns, die wir gepredigt haben in den ganzen Jahren. Jeder neutestamentliche Schreiber sieht das Gericht als Teil des Evangeliums und sagt, das gehört dazu. Es ist ein Teil der frohen Botschaft. Haben wir in diesem Sinn das volle Evangelium verkündet? Und wenn wir als Lehrer unserer Kirche und den Kirchen, hätte sich was geändert, wenn wir auch über diese Verantwortung vor Gott, über manches drohende Urteil gesprochen hätten? Stellt euch vor, wären vielleicht einige einsichtig geworden und hätten nicht andere missbraucht?
Wäre mancher verdeckte Narzisst, der sich in der Kirche so sehr wohl fühlte, wäre es ihm vielleicht doch unwohl geworden, dass er seine Haltung bereut hätte. Und würde mancher so empörende Machtmensch, der sich so festgesetzt hat in Gemeinden und so rechthaberisch andere verletzt, hätte er sich vielleicht doch gebremst in seinen Urteilen über andere? Und hätte das doch etwas gewirkt, wenn ich als Lehrer auch darüber gesprochen hätte? Ich weiß es nicht. Aber es gehört zu diesem Evangelium dazu, dass Gott das nicht einfach alles nur übersieht. Dieses Urteil, das ist Kapitel 4, Vers 12, das gibt es ja auch, ne, dass wir das Gericht vorwegnehmen, das göttliche Gericht. Und dann heißt es aber, nur einer ist Gesetzgeber und Richter, nämlich der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Du aber, wer bist du, dass du den Nächsten richtest? Ich kenne das ja aus vielen Gemeinden, dass dann gesagt wurde, ja, wir dürfen ja nicht richten. Und deswegen wurde nicht angesprochen, dass da Leute in der Gemeinde sich ganz übel verhalten und Menschen kontinuierlich verletzen und rausgraulen. Nee, wir dürfen ja nicht richten, der ist halt so. Sie meinten, richten heißt keine Diagnose stellen und es nicht benennen. Aber wenn ich Jakobus als Maßstab nehme, also Jakobus scheut sich absolut nicht, Dinge zu beurteilen und Diagnosen zu stellen und auch schwierige Verhaltensweisen anzusprechen und sogar Leute zu konfrontieren. Ich weiß, da muss ich noch lernen, weil mir das so schwer fällt. Und dann kommt dieses Schluss, also die Kapitel eigentlich, um die es mir eigentlich so gehen sollte, das sage ich gar nicht mehr groß. Ihr aber, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in diese oder jene Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr bleiben, Handel treiben und Gewinne machen. Ihr wisst doch nicht, was morgen mit eurem Leben sein wird. Ein Dampfwölkchen Rauch seid ihr, den man eine Weile sieht und dann verschwindet ihr. Also, hat mich an die Predigt von den Briefmarken erinnert. Wie die Werte manchmal so vergänglich sind. Und unser Leben so, naja, wir haben es nicht wirklich unter Kontrolle. Ihr solltet lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch voll Übermut. Und solches Rühmen ist schlecht. Wer also das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt. Also nicht die Tatkraft, nicht die Zielstrebigkeit dieser Person ist das Problem, sondern das Problem ist dieses Prahlerische und die Motivation ist das Gewinnemachen. Schaut mal, was wir im nächsten Jahr hier aus dem Boden stampfen. Und wie wir das hier im nächsten Jahr, zwei Jahren, also richtig Profit machen. Da gibt es eine Ausrichtung auf Gewinne, und zwar nicht die Ausrichtung, was kann ich im Sinne Gottes Gutes tun. Sobald es um das Gute tun im Sinne des Reiches Gottes geht, dann lässt so die Tatkraft auf einmal nach, ist auf einmal ganz träge. Aber wenn es um die Profite geht, um die Pfennige, die du Gewinn machst, ja, bist du voll dabei. Und aus diesem Zusammenhang kommt Jakobus zu den Reichen. Weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Und jetzt habe ich wieder, das Licht ist schon sehr massiv, würde ich sagen, an dieser Stelle. Also in das Licht des kommenden Messias getaucht. Weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, der Tag Gottes. Und an diesem Tag passiert was Interessantes. Also da ist der Reichtum verrottet. Die Kleider sind zerfressen, Gold und Silber verrosten. Das ist ja auch komisch, ne? Also irgendwie ist an diesem Tag etwas im Gange, dass all diese Werte, die doch unvergänglich wirken, ihren ganzen Wert verloren haben. Dass sie aber von Rost überzogen sind und zerfressen sind, Das dient als Beweis, dass ihr sie nicht eingesetzt habt, um Gutes damit zu wirken, sondern einfach nur gehortet habt. Also genau das Gute, was zu tun war, nicht getan habt. Sie sind zum Zweck geworden. So, und das, als wäre ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben, also Prioritätensetzung. Und jetzt geht es noch ein Stück weiter. Es geht also gar nicht so sehr darum, um das Besitz oder Geld haben. Jakobus zitiert zum Beispiel als Vorbild Hiob, der bekanntermaßen sehr reich war. Und Abraham, der auch sehr wohlhabend war. Aber das Problem bei den Reichen ist, dass das zum Zweck geworden ist, der Reichtum. Und schlimmer noch, der Reichtum und die Macht, die dem zukommt, haben sie ausgenutzt, um noch mehr Vorteile auf Kosten von anderen zu schaffen. Den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten. Und man muss gar nicht nur an die Sklaverei denken, die auch von Christen zeitweise getragen wurde. Und das ist ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Und wer die Bibel liest, der weiß, oh, das klingt nach Kain und Abel. Da schreit auch was zum Himmel. Und ruft zum Gericht. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, den Allmächtigen, zu Ohren gekommen. Formulierung bei Sodom und Gomorra. Mir ist da was zu Ohren gekommen. Das war nicht mehr erträglich in Gottes Ohren. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt, habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt. Puh. Und habt euch damit selber für den bevorstehenden Masttag gemästet. Den Tag des Gerichts. Verurteilt und gemordet habt ihr den Gerechten und er hat euch keinen Widerstand geleistet. Und bei dieser Formulierung, da könnte man sogar an Christus denken. Nicht nur an die Unschuldigen und Armen. Haben wir ihn umgebracht? So, durchatmen. Und dann sagt Jakobus, wieder an die ganze Gemeinde gerichtet, haltet nun also geduldig aus. Bleibt dran, Geschwister. Und wieder das Licht, bis der Herr wiederkommt. Und denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land kostbare Ernte heranreift. Guck mal, das dauert seine Zeit, wie das wächst. Aber um diesen Ertrag geht es für euch. Ihr werdet euch freuen an dieser Ernte, die da wächst. Und deswegen haltet das noch aus. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen, der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben. Denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Und nochmal, jetzt könnten wir die ganzen Lichtstrahlen zusammenfassen und haben eigentlich eine große Lehre der Wiederkunft Jesu. Was das bedeutet? An Ermutigung, an Freude, aber auch an Hinterfragung. Wir gehen strikt weiter, es geht noch weiter. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister. Die Gemeinde ist uns ja gegeben als Stärkungsort, aber manchmal ist es auch so ein Nervort. So, und jetzt passt auf, dass ihr nicht also über die anderen verurteilend denkt. Damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür und ihr seid es nicht. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Und dann kommt es nochmal. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Und eins ist besonders wichtig, meine Geschwister, schwört nicht.
schwört weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei irgendwas anderem. Euer Ja soll ein Ja sein, euer Nein ein Nein. Integrität, ne? Jetzt bin ich mal ehrlich. Andernfalls werdet ihr nicht bestehen können, wenn Gott Gericht hält. Also unser gesamtes Leben, mein Stehen hier vorne, genauso wenn ich morgen wieder ins gute Haus fahre, ist in das Licht dieses kommenden Tages gehüllt. Und es ist ein Segen, wenn wir diese Ermutigung darin sehen. Es ist ein Segen auch, wenn es uns ein Spiegel vorhält und wir die Illusionen, vielleicht auch die Selbstrechtfertigung erkennen, die vor Gott keinen Bestand haben. Aber dieses Wort von Jakobus, so wirksam der ist, ist eben nicht nur ein Vorschlaghammer. Und das will ich euch am Schluss zumindest noch nennen. Unser Leben steht im Licht dessen, der zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl ist. Und liebe Schwester, lieber Bruder, richte dich auf, weil der Vater dir eine ganz hohe Würde verliehen hat. Er sieht in dir etwas so Edles und Wertvolles. Unterschätze es nicht. Er hat dir ein Erbe verliehen, was du gar nicht zählen kannst. Und die Herausforderung, nimm sie sportlich. Also denk meinetwegen an Hertha BSC, aber geht auch Union Berlin. Also fokussiere dich auf die Siegerehrung und freu dich über die Glaubensproben, die speziell sich vielleicht in deinem Leben ausprägen. Und zwar, weil du, wenn du dich bewährst, zu einer Person voller Integrität wirst. Und daran freut sich deine Umgebung und daran freut sich Jesus Christus, dein Herr.